Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich freue mich an dieser Botschaft. Ich freue mich darüber, dass über diesem Gottesdienst das Thema steht, handelt, bis ich wiederkomme vom Bereitschaftsdienst der Christen. Gott segne uns. Nun wollen wir Platz nehmen. Ich darf zu diesem Gottesdienst noch einmal Pastor Kurt Schäfer begrüßen, der uns gestern zweimal das Wort der Bibel ausgerichtet hat. Herzlich willkommen noch einmal. Herzlich willkommen euch allen zu unserem Bezirksgottesdienst. Ich begrüße auch ganz besonders unsere Pasinger Geschwister. Handelt, bis ich wiederkomme. Wir können ja ein wenig ahnen, womit wir heute Morgen konfrontiert werden. Und wenn wir im Zeichen dieses Themas zusammengekommen sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch wirklich bereit sind, diesen Auftrag unseres Herrn neu anzunehmen. Deshalb möchte ich an den Anfang gleich ein Bekenntnislied setzen, mit euch zusammen singen es wir. Die meisten von uns kennen dieses Lied. Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen.
Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben, gib dazu Segen.
Möchte ich Amen sagen. Wir hören jetzt ein Wort der Bibel. Es ist der Text, den uns nachher Bruder Schäfer auslegen wird. Lukas 12, Verse 35 bis 46. Ich möchte sagen, ein typisches Wort der Bibel, das Gnadenwort und Gerichtswort miteinander verbindet und das eben den Entscheidungscharakter der Heilsbotschaft aufzeigt. Ein Wort, über das man am Schluss wirklich erschrecken kann und das trotzdem ein Wort voller Gnade ist, weil es uns ja heute anspricht, jetzt anspricht, wo wir uns entscheiden dürfen, wo wir uns zu diesem Herrn stellen dürfen, der uns anspricht. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollte er aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns? Oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Unser Herr lasse dieses Wort zu uns sprechen durch seinen Geist, dass wir den Ernst und zugleich die Freude dieser Botschaft aufnehmen können. Wir wollen jetzt als ganze Gemeinde zunächst Antwort geben mit dem Lied, das angeschlagen ist, Nummer 551. Wir singen die Strophen 1 bis 3 daraus. Ein Tag, von dem wir jetzt gesungen haben. Und wir müssen dir gestehen, manchmal wünschen wir uns, dieser Tag käme schnell. Ja, Herr, wir sehnen uns danach, dass du deine Herrschaft ganz und gar aufrichtest. Dass du dein großes, dein unaussprechliches Ziel herbeiführst. Deinen Plan vollendest, dein Werk zu Ende führst, das du begonnen hast auf Golgatha und an Ostern. Herr, wir sind oft verhaftet in dem Tagesgeschehen dieser Welt. Wir befassen uns oft mit Anliegen und Fragen, die uns deine Heilsbotschaft verrückt, aus der Mitte unseres Lebens rückt. Ja, wir müssen dir bekennen, dass wir gerade auch als deine Gemeinde oft ein treuloses, ein oberflächliches Verhalten an den Tag legen. Und deshalb bitten wir dich, sammle uns, du großer Menschenhirte. Und bereite unsere Herzen so zu, dass wir deiner Ankunft mit Hingabe, mit Vertrauen, mit Freude und mit tatkräftiger Liebe entgegengehen. Lass diesen Morgen dazu dienen, dass du uns das ins Herz hineinschreiben kannst, dass wartende Gemeinde, auch lobende, anbetende, dienende Gemeinde ist. Zeige uns mit deinem Wort zugleich, wo du heute Arbeit für uns hast. und wie wir uns bewähren als Knechte und Mägde, die in deinem Namen unterwegs sind. Unterwegs in dieser Welt, unterwegs zu den Menschen. Schenke uns die glühende Retterliebe, die deine Knechte und Mägde immer wieder ausgezeichnet hat. Schenke uns die Retterliebe der Reformatoren. Schenke uns den Glauben unserer Vorfahren, den Glauben der Apostel. Wir danken dir, Herr, dass es gilt an diesem Tag, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und lass eine überragende Freude über uns kommen, angesichts der Tatsache, dass du noch Gnadenzeit schenkst. Ja, Zeit der Gnade, nicht Zeit des Gerichts. Zeit, da wir dein Wort hören und weitergeben können. Zeit auch, da wir dein entscheidendes Handeln an uns geschehen lassen können in der Heiligung unseres ganzen Lebens. Lass uns darin weiterkommen und breite du Heiligung aus über diese ganze Erde, wo deine Gemeinde ist und wo Menschen sich rufen lassen zu dieser Gemeinde, heute, morgen, übermorgen. Bis du kommst, so legen wir dir diese Stunde hin. Wir vertrauen deinem Wort. Wir freuen uns über deine Gegenwart. Du bist heilig. Du bist würdig zu nehmen Preis und Lob und Ehre und Dank. Amen.
Vom Bereitschaftsdienst der Christen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, schon in diesem Thema sind zwei entscheidende Gesichtspunkte des vorhin verlesenen Textes aufgenommen. Alle Linien dieses Textabschnittes laufen auf die Wiederkunft Jesu hinauf. Was aber soll herauskommen, wenn sich Jünger Jesu mit der Wiederkunft des Herrn beschäftigen? Antwort: Bereitschaft und Dienst. Im letzten Jahrhundert tagte irgendwo im amerikanischen Mittelwesten ein Parlament. Und während die Parlamentarier tagten, trat unerwartet eine Sonnenfinsternis ein. Eine Panik drohte auszubrechen, weil man annahm, das Ende der Welt sei gekommen. Und in die ausbrechende Panik hinein verschaffte sich ein Parlamentarier Gehör, indem er in die Versammlung hineinrief: Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr kommt wieder, dann will er uns ohne Zweifel bei der Arbeit finden. Oder der Herr kommt nicht wieder, dann gibt es keinen Anlass, die Arbeit zu unterbrechen. Lassen Sie uns arbeiten. Genau um das geht es, wenn sich Jünger Jesu mit der Wiederkunft des Herrn beschäftigen. 6-mal ist in diesem verlesenen Text vom Kommen des Herrn die Rede. Was soll aber dabei herauskommen? Nicht eine leere Gedankenspindisiererei, sondern Bereitschaft und Dienst. Bereitschaftsdienst der Christen. Was ich Ihnen zu diesem Text heute Morgen sagen möchte, hat 3 Teile. Die können Sie sich ganz leicht merken. Es geht darum, erstens einmal, was Jünger Jesu wissen. Zweitens, wie Jünger Jesu warten. Und drittens, was Jesu Jünger tun. Erstens also, was Jesu Jünger wissen. Was wissen sie denn? Sie wissen erstens einmal, dass ihr Herr wiederkommt. Es gibt im prophetischen Zeugnis der Bibel Dinge, über die kann man im Unklaren sein. Da gibt es noch nicht in allen Stücken eine einhellige Auffassung der Schriftausleger. Wir haben auch in diesen Tagen von dem einen und anderen dieser Dinge gesprochen. Nicht aber bezieht sich das auf die Botschaft der Wiederkunft Jesu Christi. Sie ist die klarste, die deutlichste, die am häufigsten bezeugteste Tatsache der christlichen Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Auch in unserem Text macht sich der Herr überhaupt nicht die Mühe, des Langen und Breiten zu erklären, ob er denn wiederkomme und wie das denn zu halten sei, sondern es wird selbstverständlich vorausgesetzt, er kommt wieder. Sondern es sind die Fragen gestellt, was denn diesem Kommen vorausgeht, was ihm nachfolgt, was im Zusammenhang mit diesem Kommen geschieht. Das ist das Erste. Die Jünger Jesu wissen, ihr Herr kommt wieder. Zweitens, sie wissen, er kommt real wieder. Man muss das heute schon dazu sagen. So wie der Herr Jesus Christus nicht ins Wort hinein auferstanden ist, wie man gerne das auszudrücken pflegt, sondern real und wirklich auferstanden ist, so ist auch seine Wiederkunft eine reale und wirkliche Wiederkunft. So wie er einmal auf diese Erde kam und dabei ganz bestimmte Dinge gesagt und getan hat, so wird er wiederkommen auf diese Erde, ganz real und wirklich. Wenn wir von der Wiederkunft Jesu reden, dann meinen wir nicht das, was in einem württembergischen Gemeindeblatt zu lesen war, wo es heißt, die Wiederkunft Jesu geschieht jeden Sonntagmorgen zwischen 9:30 und 10:30. An eine andere Wiederkunft zu denken oder an sie zu glauben, ist töricht. Das meinen wir gerade nicht. Wir sind herzlich dankbar, dass wir die Verheißung des Herrn haben, dass er zwischen 9:30 und 10:30, gemeint ist natürlich die Versammlung der Kinder Gottes, der Gottesdienst, dass er da gegenwärtig ist. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Wiederkunft Jesu meint. Sondern sie meint, dass dieser unser Herr auf diese unsere Erde wiederkommt. Wir haben uns schon gestern an das Wort bei Sacharja erinnert. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Realer kann man es gar nicht sagen. Die Jünger Jesu wissen, dass ihr Herr kommt. Sie wissen, dass er real wiederkommt. Drittens, sie wissen, dass er unerwartet wiederkommt. Das ist das Bild, das auch hier Jesus anwendet vom Dieb, der in der Nacht unerwartet hereinbricht. Ein Bild, das eigentlich von selber redet, das eigentlich gar keiner Auslegung zu bedürfen scheint. Auch Paulus hat dieses Bild aufgenommen in seiner Verkündigung und hat es den Gemeinden weitergesagt. Und bei ihm finden wir nun etwas ganz Entscheidendes. Er sagt nämlich, der Herr hat ja gesagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und dann fügt er hinzu, aber ihr, meine Brüder, seid nicht von der Nacht noch von der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überfalle. Ihr seid Kinder des Tages und Kinder des Lichts. Da gibt der Apostel Paulus eine ganz wichtige Auslegung dieses Wortes. Für wen kommt der Herr wie ein Dieb in der Nacht? Für Kinder Gottes, für Gläubige, für die wartende Gemeinde? Doch niemals, sagt der Apostel Paulus, sondern für eine schlafende Welt, die vom Kommen des Herrn redet, als von einem vergeblichen Warten der Christen auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag. Wie ein Dieb in der Nacht kommt der Herr auch für eine schläfrige Christenheit, die den Tag des Herrn weit, weit in die Ferne schiebt. Für die glaubende Gemeinde aber kommt er nicht wie ein Dieb in der Nacht. Wenn da zwei Frauen miteinander herzlich befreundet sind und weit auseinander wohnen und sich nur alle paar Jahre mal zu sehen bekommen, und es kommt eines Tages von der einen an die andere ein Brief, da kündigt die Freundin ihren Besuch an. Große Freude bei der anderen. Und jetzt beginnt ein frohes Arbeiten. Da wird die Wohnung auf Hochglanz gebracht und die Vorhänge werden gewaschen und der Kuchen wird gebacken und die Blumen kommen her und so weiter. So, und jetzt läutet es draußen an der Tür. Und jetzt geht die Frau nach draußen und draußen steht die Freundin. Was wird sie zu ihr sagen? Sie wird sagen, ach du liebe Zeit, wie hast du mich erschreckt? Mit dir hatte ich gar nicht gerechnet. Nein, sie wird sagen, du hast dich ja angekündigt in deinem Brief. Ich habe mich so riesig gefreut, heute ist jeder Tag für mich eine Freude gewesen. Jetzt bist du da, komm herein. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wäre es uns ungeschickt, wenn der Herr Jesus heute käme? Wie meinen wir das eigentlich, wenn wir beten und singen und sagen, komm Herr Jesus, komme bald? Meinen wir denn das so? Dann kann er doch nicht wie ein Dieb in der Nacht kommen, wenn er dann da ist. Ihr seid nicht von der Nacht noch von der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überfalle. Die Jünger Jesu wissen, dass ihr herkommt. Sie wissen, dass er real kommt. Und sie wissen, dass er überraschend kommt wie ein Dieb in der Nacht für alle, die schlafen. Nun kommt das Zweite. Wie Jesu Jünger warten. Wie warten denn Jünger Jesu? Sie warten erstens einmal, indem sie sich die Gefahren bewusst machen. Die Gemeinde des Herrn hat sich von Anbeginn an zwei Gefahren im Blick auf die Wiederkunft Jesu gegenübergesehen. Man kann bekanntlich links vom Pferd fallen oder rechts vom Pferd fallen. Dr. Kurt Koch hat manchmal von den unterkühlten und von den überhitzten Christen gesprochen. Da haben sie schon diese beiden Gefahren. Die unterkühlten, das sind die fallen links vom Pferd. Das sind die Christen, die zwar die Wiederkunft Jesu nicht ganz gestrichen und preisgegeben haben, aber die in ihren Gedanken und Vorstellungen die Wiederkunft des Herrn weit, weit hinausschieben. Wenn dann einmal der einst der Herr wiederkommen wird, da haben sie schon dieses Denken. Also wir erleben es natürlich nicht mehr und unsere Kinder wahrscheinlich auch nicht und die Enkel, aber irgendwann kommt ja mal eine Generation und die wird es dann schon irgendwie erleben. Der mal einst. Der Herr Jesus hat gesagt, und das ist ein schroffes Wort des Herrn, ein böser Knecht ist der da sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Der Herr erwartet von jeder Generation der Seinen, dass sie sein Wort ernst nehmen, das sagt, siehe, ich komme rasch, ich komme bald. Die Unterkühlten, das sind die, die also die Wiederkunft des Herrn weit hinausschieben in ihren Gedanken. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die rechts vom Pferd herunterrutschen. Das sind die Überhitzten. Die sind genau gegenteilig eingestellt. Die lesen alles, was mit der Wiederkunft Jesu zusammenhängt, in der Bibel mit heißem Herzen. Alles, was im prophetischen Wort davon steht. Aber darüber hinaus lesen sie auch alle Schriftchen und Traktätchen und Broschüren und alles, was irgendwo erscheint zu diesem für sie so wichtigen Thema der Wiederkunft Jesu. Und dann geht es eben in der Regel doch wieder darauf hinaus, dass das Rechnen anhebt. Ich will es nur an einem Beispiel deutlich machen. Hat nicht im Jahr 1897 der erste Zionistenkongress in Basel stattgefunden mit Theodor Herzl? War das dann zufällig, so sagen Sie sich, dass genau 20 Jahre später, im Jahr 1917, die Balfour-Note stattfand, wo England auf Palästina als sein Mandatsgebiet verzichtete und damit den Weg freimachte für weitere Ansiedlungen der Juden, beziehungsweise zunächst einmal den Weg freimachte zum Denken daran, dass eine nationale Heimstätte hier gegründet werden könnte und dass dann im Jahr 1947, interessanterweise gerade 30 Jahre später, eben dann das Mandatsgebiet von den Engländern geräumt werden sollte und dass dann wieder genau 20 Jahre später, nämlich 1967, also genau 70 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress, ganz Jerusalem in die Hände Israels kam und die Zertretung der heiligen Stadt durch die Heiden ein Ende hatte. Genau 70 Jahre hinterher, das ist, so sagt man ja doch wohl mit Händen zu greifen und nicht zufällig. Ist das nicht aber der große Gongschlag Gottes, von dem an der Countdown der letzten 7 Jahre, der letzten Jahrwoche läuft, so sagte man, und schon war man mitten im Rechnen drin. 67 plus 7 sind 74, das kann jeder ausrechnen. Es war aber nicht so. War es nicht auch so, als die vor ein paar Jahren die große Geschichte mit der sogenannten Planetenparade lief? War es nicht auch so, als die Fleibel verkündigt hat, dass jetzt der große Exodus der Juden über Finnland und durch die damalige DDR hindurch stattfinden würde, nach den Niederlanden hin auf die Schiffe für Israel? War es nicht auch so, dass die Leute wieder ganz neu anfingen zu fiebern, als bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung in Jerusalem eine neue Telefonnummer hatte, ausgerechnet zweimal die 666? Ja, wenn es schon so weit ist, bitte, ich sage nicht, dass das alles nichts ist. Nur das, beinahe hätte ich gesagt, das vermaledeite Rechnen sollten wir uns abgewöhnen. Man kann links vom Pferd rutschen und man kann rechts vom Pferd rutschen. Auf der einen Seite die Unterkühlten und auf der anderen Seite die Überhitzten. Dauernd ist eine neue Vision dran, die das Kochen unter unserem Kessel in Gang halten, das Feuer unter unserem Kessel in Gang halten muss. Wie gut, dass wir hier das Wort des Herrn haben, wie er sich wartende Jünger vorstellt. Er stellt sich wartende Jünger so vor, dass sie besonnen und zeugnishaft leben. Das sind die beiden Bilder, die der Herr gebraucht. Das Bild von den gegürteten Lenden und das Bild von den brennenden Lampen. Auch wenn wir keine Orientalen sind, verstehen wir das Bild von den gegürteten Lenden auf Anhieb. Nicht wahr? Der Orientale kleidete sich, und zum Teil ja noch heute, sie waren ja zum großen Teil wohl schon in Israel und wissen diese Bilder, kleidet sich der Orientale mit einem lang herabwallenden Gewand bis auf den Boden hinunter. Das war bauschig und war zum Arbeiten und zum raschen Ausschreiten nicht geeignet. Und wenn der Orientale arbeiten und rasch ausschreiten will, dann gürtet er dieses Gewand, damit es ihn nicht hindert und ihm da dauernd unter die Beine herumflattert. Und genau dieses Bild nimmt der Herr und sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein. Der Apostel Petrus hat dieses Wort der Verkündigung des Herrn aufgenommen und hat das den Gemeinden weitergegeben, indem er sagt, so begürtet nun die Lenden eures Gemüts. Da haben wir schon eine wichtige Auslegung, was denn mit den gegürteten Lenden gemeint ist. Da geht es also um unser Gemüt, das heißt um unsere Innenseite der Persönlichkeit, um unser Denken, unsere Gedanken, unser Wollen, vor allem unsere Empfindungen, unsere Gefühle. Das ist schon ein wichtiger Bereich. Was wird heutzutage auch in frommen Kreisen für einen Lebtag veranstaltet um die Gefühle? Wie viele Seminare und Tagungen und Wochenenden gibt es, wo das ganz entscheidend der Gesichtspunkt ist? Keine gruppendynamische Sitzung ohne die wichtige Frage, wie fühlen Sie sich jetzt? Da kommt der Apostel Petrus sehr ernüchternd und sagt, das können sich Kinder Gottes nicht einfach leisten, dass sie ihre Gedanken und Stimmungen und Gefühle und Empfindungen nur so unkontrolliert herumflattern lassen, dass sie sich ihren Selbstsüchtigen, ihren Eitlen, ihren Selbstmitleidigen oder ihren bitteren Gedanken nur noch so überlassen. Das gibt verhinderte Christen, sondern sie gürten die Lenden ihres Gemüts. Sie leben also in einer inneren Gesammeltheit und Besonnenheit. Vielleicht bedeutet das, dass wir die eine oder andere Änderung in unserem Lebensstil durchführen müssen. Vielleicht bedeutet das, dass wir unseren Fernsehkonsum drastisch einzuschränken haben. Vielleicht merken wir, dass wir wahrhaftig nicht alles gelesen haben müssen, dass manche Nachttischlektüre nicht auf den Nachttisch, sondern eher in den Mülleimer gehört. Vielleicht merken wir, dass wir nicht bei jeder Fete dabei gewesen sein müssen, nicht überall in jedem Gespräch unseren Senf dazugegeben haben müssen. Ringet danach, dass ihr stille seid, sagt der Apostel Paulus. Das geht eher in die Richtung, lasst eure Lenden umgürtet sein. Und das andere, lasst eure Lenden umgürtet sein. Und das andere Bild, und lasst eure Lichter brennen. Der Herr erwartet von den Seinen, dass sie brennenden Lichtern gleichen. Von Johannes dem Täufer heißt es ja, er war ein brennend und scheinend Licht, in seiner ganzen Persönlichkeit, in seinem ganzen Sein und Wesen, ein brennendes und scheinendes Licht. Wodurch leuchten Jünger Jesu? Was scheint denn da in ihrem Leben? Schlicht und klar sagt einmal der Herr Jesus in der Bergpredigt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. Wir Evangelischen haben einen Horror vor guten Werken. Wir haben dauernd die Angst, es könnte da der Verdienstgedanke mitschwingen. Und wenn einer gute Werke tut, dann könne er sich damit vielleicht den Himmel verdienen wollen und so. Davon ist doch überhaupt nicht die Rede, liebe Brüder und Schwestern. Lassen wir doch das. Sondern denken wir daran, in welcher Selbstverständlichkeit auch das Neue Testament, auch der Apostel Paulus, der Apostel der Gemeinde, von guten Werken redet, die der Herr in den Seinen vollbringen will. Das sind Jünger Jesu also, weil das ein brennendes Licht ist, das hinausscheint, den Herrn fragen darf, lieber Herr, sag mir, was ich dem oder jenem Menschen Gutes tun darf in deinem Namen. Ein brennendes und scheinendes Licht ist man auch durch die Bruderliebe. Das ist auch so ein ganz schlichtes, klares Wort des Herrn. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Evangelistische Aktionen und soziale Einsätze sind sicher gut, aber sie kommen in ihrer Werbewirksamkeit lange nicht an dieses Phänomen der Bruderliebe heran. Auch in der Welt geschieht manches Gute, auch von Menschen, die absolut mit dem Glauben nichts am Hut haben. Und wir brauchen nicht alles schlecht machen, bloß weil es nicht gerade ausdrücklich von uns Christen getan wird. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. An der Stelle sind wir unschlagbar. Bruderliebe gibt es in der Welt nicht. In der Welt gibt es Kameradschaft. Und gibt es Kumpelschaft und gibt es Kollegenschaft und das ist auch nicht schlecht. Aber es ist was ganz anderes als das, was hier steht. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Bruderliebe ist eine Pflanze, die gedeiht nur in der Gemeinde Jesu. Und je kälter es in unserer Gesellschaft wird, umso stärker fallen Menschen auf, in denen das wirksam wird. Bruderliebe. Lasst euer Licht auch in dieser Weise leuchten. Leuchten tun Jünger Jesu dadurch, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Er ist dieses Leuchten in ihrem Leben. Aber nun kann man ja sich wohl vergegenwärtigen. Jeder Jünger Jesu hat den Heiligen Geist. Wer Christi Geist nicht hat, sagt der Apostel Paulus, der ist noch gar nicht sein. Jeder Glaubende und Wiedergeborene hat den Heiligen Geist, aber man kann dieses Licht zudecken. Man kann bekanntlich den Geist dämpfen, man kann ihn betrüben, man kann ihn blockieren. Vielleicht will der Herr das uns heute Morgen sagen, dem einen oder anderen. Vielleicht legt er seine Hand auf die eine oder andere Sache und sagt, ich habe das ja schon oft gesagt, jetzt gib mir endlich mal das her in deinem Leben. Dass es wieder einen Schritt nach vorne geht. Besser, du tust einen kleinen, konkreten Schritt an einer ganz bestimmten Stelle deines Lebens, wo der Herr sagt, das meine ich jetzt, als dass du dir 100 gute Vorsätze für morgen vornimmst. Der Herr will, dass seine Leute mit begürteten Lenden und mit brennenden Lampen leben. Es ist nicht wichtig, dass wir die neuesten Visionen kennen. Aber das ist wichtig, dass wir Jünger Jesu sind, die begürtet und brennend für ihren Herrn in dieser Welt stehen. Und jetzt noch das Dritte, was Jesu Jünger tun. Wir haben gesagt, erstens, was Jesu Jünger wissen, zweitens, wie Jesu Jünger werden und jetzt drittens, was Jesu Jünger tun. Hier kommt ja wieder ein Bild, das ist das Bild vom Verwalter. Wir sehen ja, wie anschaulich der Herr Jesus geredet hat, nicht so angekränkelt von des Gedankens Blässe, so theoretisch, so hochgeistig, sondern von einem Bild zum anderen. Und Bilder, die man nicht mehr vergessen kann. So kommt hier dieses Bild vom Verwalter, von diesem treuen Knecht, Mit diesem Knecht ist nicht ein Stallknecht gemeint, sondern eben, Luther hat übersetzt, ein Haushalter. Gemeint ist also ein Verwalter. Einer, der in der großen Ökonomie seines Herrn, in dem ganzen Anwesen seines Herrn, also eine wichtige Funktion hat, eben die Verwalterfunktion. Nun mag ein Verwalter ja viele Aufgaben haben. Hier ist nur von einer einzigen die Rede. Nämlich, er soll nach dem Willen seines Herrn, bis dieser Herr wiederkommt, dem Gesinde Speise austeilen. So heißt es in der Parallelstelle. Speise austeilen. Das meint ja nun etwas auf der einen Seite natürlich schon rein äußerlich. Er soll dafür sorgen, dass die Leute das haben, was sie brauchen. Dazu gehört auch eben das täglich Brot. Wir denken vielleicht an die 7 Almosenpfleger. Die haben auch wirklich Speise ausgeteilt in der Gemeinde. Zum Unterhalt der Armen in der Gemeinde geholfen. Aber nun wissen wir ja auch um das Wort der Schrift, dass es da meistens um geistliche Speise geht. Das Wort austeilen. Hier sind also alle angesprochen zunächst einmal, die damit zu tun haben. Und das sind ja wahrhaftig nicht bloß die Evangelisten und die Pastoren und die Missionare, sondern das sind ja all die vielen, die mit der Weitergabe des Wortes Gottes beschäftigt sind. Das ist jede Sonntagsschultante, die den Kindern eine biblische Geschichte erzählt. Das ist jeder Großvater oder jede Großmutter, die ihren Enkeln ein Wort Gottes nahebringt, irgendeine Geschichte der Bibel ans Herz legt. Das ist jeder Jungscharleiter. Das ist jeder Vater oder jede Mutter, die in der Familie eine Andacht hält und aus dem Wort Gottes vorliest oder dergleichen. Es gibt für das Weitergeben des Wortes Gottes eine Zeit und eine Unzeit, sagt Paulus einmal. Aber man solle es weitergeben zur Zeit und zur Unzeit. Es ist schön, wenn man das Wort Gottes weitergeben darf zur Zeit. Das heißt, wenn die Türen dafür offen sind und die Herzen sind bereitet und die Menschen sind hungrig, dann ist es eine Freude, das Evangelium zu verkündigen. Ob im Gottesdienst oder in einem Jugendkreis oder in einem Gesprächskreis oder unter den Erwachsenen oder wo auch immer. Wenn Menschen darauf warten, das ist eine schöne Sache. Aber es ist eben nicht immer Zeit, sondern manchmal, sagt Paulus, ist auch Unzeit. Dann sind die Herzen hart, dann sind die Leute satt, dann redet man wie gegen Gummiwände. Dann ist es mühsam, das Wort Gottes weiterzugeben. Und trotzdem, sagt Paulus seinem Timotheus-Mitarbeiter, predige das Wort zur Zeit oder zur Unzeit. Du bist nicht entlassen vom Auftrag der Weitergabe des Wortes Gottes, wenn es nun gerade mal Schwierigkeiten gibt und wenn es Widerstände gibt. Und wenn du auf Menschen triffst, die nun eben das gesunde Wort des Evangeliums nicht wollen, sondern dass sie sich Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken, die immer interessante Storys von morgen und übermorgen im Reich Gottes verkündigen können. Du bist an einen ganz anderen Auftrag gestellt von deinem Herrn. Ein Knecht weiß, was sein Herr ihm geheißen hat und das hat auch zu tun. Er sagt, welch ein großes Ding ist es um einen treuen und klugen Verwalter. Treue wird erwartet und, interessant, Klugheit. Man muss heute ja schon das Wort Treue beinahe erklären, nicht wahr? Das kommt ja total aus der Mode. Treue kommt nur noch bei uns im alltäglichen Sprachgebrauch in der Zusammensetzung mit treu doof vor. Und da haben wir schon den ganzen Abstieg dieses Wortes. Während in der Bibel das Wort treu eine ganz entscheidende Funktion hat. Die Bibel sagt, wir werden einmal beurteilt nach der Treue. Man sucht dann schon den Verwalter nicht mehr, als dass sie treu erfunden werden. Was ist ein treuer Verwalter? Das ist doch einer, der seine Gaben und Kräfte einsetzt nach der Maßgabe des Herrn. Das ist einer, der sich an die Dienst- und Platzanweisung seines Herrn hält. Der zum Beispiel hat die Anweisung bekommen hier, er soll Speise austeilen. Wenn sein Herr wiederkommt, wird er ihn mit absoluter Sicherheit danach fragen. Wenn der Verwalter in der Zwischenzeit eine Wetterfahne auf dem Haus anbringt, und sein Herr kommt wieder, dann wird er ihn hinweisen auf diese schöne Wetterfahne, die er da gesetzt hat, und den Herrn fragen, ob es ihm nicht auch Spaß macht, dass sich da oben jetzt so ein Hahn da dreht. Und der Herr wird wahrscheinlich wenig erfreut sein, sondern wird ihn fragen, und wie war es denn mit dem Speiseausteilen? Das war dir aufgetragen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe manchmal regelrecht Angst, wenn ich sehe, welche Aktivitäten alle laufen in den Gemeinden der Christen. Es könnte sein, dass am großen Tag des Herrn vieles nicht als Dienst von ihm eingestuft wird, sondern als Allotria. dass er sagen wird, habe ich dir das jemals geboten? Wie war es aber mit dem Speiseausteilen? Wie war es mit den Aufgaben, die ich dir gegeben habe, dir persönlich? Ein treuer Knecht ist einer, der sich an die Aufgabenstellung des Herrn hält. Ein treuer Knecht ist der, der beständig ist, der das Arbeitsgeschirr nicht hinwirft vor Abend, der an einer Sache bleiben kann. Was ist das eine Not heute in Gemeinden? Wie viele Schmetterlingschristen haben wir in unseren Gemeinden? Die fliegen heute mal dahin und morgen mal dorthin. Wie leicht, verhältnismäßig leicht, bekommen wir in Gemeinden Brüder oder Schwestern zu Aufgaben, die kurzfristiger Natur sind, wo man eine Aufgabe geschwind mal in einem kurzfristigen Einsatz über die Bühne ziehen kann. Das ist verhältnismäßig leicht. Aber schwer wird es dort, wo Aufgaben gestellt sind, die eine stille, stetige Treue Tag um Tag oder Woche um Woche und Monat und Jahr um Jahr erwarten. Schmetterlingschristen, die wollen schon auch was tun für den Herrn Jesus. Die wollen sich auch schon irgendwie betätigen. Die wissen ja auch, dass sie dazu gerufen sind. Und dann kommen sie irgendwann mal auf den Gedanken, sie arbeiten in der Sonntagsschule mit und dann geben sie da ihr Debüt in der Sonntagsschule und sind dafür 4 Wochen gesehen und dann merken sie, na, das ist doch nicht ganz das. Und dann beglücken sie den Chor mit 6 Wochen auftreten und mitsingen und dann ist auch das wieder abgefeiert. Und dann machen sie im Besuchsdienst 2, 3 Besuche und dann werden sie dessen auch müde und dann entdecken sie vielleicht, es gibt einen Basar in der Gemeinde und dann nähen sie eine Schürze, natürlich nur halb fertig, vielleicht macht die Pastorsfrau dann die letzten Stiche und dann sinken sie nach solchem gewaltigen Einsatz für den Herrn wieder 2 Jahre zurück, dass sie sich erholen müssen von diesen Einsätzen, bis sie die Gemeinde neu beglücken mit einem neuen Auftritt. Liebe Brüder und Schwestern, so kann man nicht Gemeinde bauen. Schmetterlingschristen. Treue ist das, dass wir an der Stelle, an die der Herr uns hingestellt hat, auch beharren und treu sind. Oder ich denke manchmal auch an manche jungen Menschen in unseren Gemeinden. Da gibt es auch wirklich entschiedene, bekehrte junge Leute, die auch ihrem Herrn einmal gesagt haben, Herr, mein Leben, es sei dein. Aber die nicht begriffen haben, dass das ja bedeutet, dass der Herr nun über ihr Leben verfügen darf. Und nun spricht man mit solchen jungen Menschen, rede ich mal mit einem oder einer und sage, ja, was haben Sie denn vor so in Ihrem Leben? Ja, ich mache jetzt mein Abitur vielleicht noch fertig, vielleicht mache ich es auch nicht. Und dann gehe ich noch ein halbes Jahr nach Südamerika, da habe ich eine Bekannte, die hat mich da eingeladen und dann werde ich vielleicht noch ein Vierteljahr nach Israel gehen. Zwischendrin besuche ich vielleicht mal ein halbes Jahr die Bibelschule oder ich habe auch sonst noch ein Eisen im Feuer. Ich weiß es noch nicht so richtig. Und dann tingeln sie die besten Jahre ihres Lebens dahin. Es gibt allein in den Missionswerken Deutschlands über 2000 offene Stellen. Einsätze in der Mission oder in Dienste in Übersee. Unterweilen schlagen sich manche unserer besten jungen Leute die besten Jahre ihres Lebens um die Ohren, ohne auf den Gedanken zu kommen, einmal den Herrn zu fragen, ja Herr, was hast denn du für einen Plan in meinem Leben? Wie sieht denn die Aufgabenstellung aus, die du dir gedacht hast für mein Leben? Darf denn der Herr nun wirklich den Fahrplan machen für unser Leben? Wie haben wir denn das gemeint, als wir gesagt haben, Herr, mein Leben, es sei dein, darf er verfügen? Darf er senden, darf er unter Umständen auch mal sagen, ich habe für dich einen Platz in der Mission oder ich habe für dich einen Platz im hauptamtlichen Dienst der Verkündigung oder auch ich habe dich gerufen etwa als Diakonisse. Ja natürlich, das ist für manche ein völlig fremder Gedanke. Wir haben im Mutterhaus 5 Jungdiakonissen im Augenblick. Keine dieser 5 hat je gedacht in ihrem Leben, dass das ihr Weg sei. Jede von ihnen hätte vor Jahren einem Menschen, der ihr das gesagt hätte, ins Gesicht gelacht. Und trotzdem kam der Ruf des Herrn. Und heute wissen sie in tiefer Überzeugung, das ist mein Weg vom Herrn. Ja, darf denn der Herr noch rufen? Ein treuer Knecht ist nicht der, der sich irgendwas einfallen lässt. Im Reich Gottes geht es nicht nach dem Motto, Hauptsache du tust was. Nein, nicht Hauptsache du tust was, sondern Hauptsache du tust, was der Herr will. Nicht Hauptsache es läuft was. Sondern dann gibt es unter Umständen einen Haufen Leerlauf, sondern Hauptsache es läuft, was der Herr will und wohin er es haben möchte. Nur das hat Verheißung. Alles andere sind Sackgassen. Ein treuer Knecht ist der, der nach der Anweisung seines Herrn wirkt. Und dann noch ein kluger Knecht. Klug ist nicht das gleiche wie clever. Bei der Cleverness, da geht es vielleicht um den IQ, um den Intelligenzquotienten. Aber bei der Klugheit, die hier gemeint ist, ist was ganz anderes gemeint. Das Gegenteil von Klugheit ist in der Bibel nicht Dummheit, sondern Torheit. Das ist was ganz anderes. Man kann sehr clever sein und ist trotzdem ein Tor. In Psalm 14 heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Ein Tor ist einer, für den der lebendige Gott nicht der entscheidende Faktor ist im Leben. Dann kann man ein reicher Kornbauer sein, wie jener Mann mit der florierenden Agrarfabrik, von der der Herr Jesus erzählt, dem Gott sagt, du Narr. Die ganze Cleverness im Eimer und Gott sagt, du bist ein Narr. Diese Nacht ist Schluss mit deinem Leben. Das sind kluge Menschen nach dem Urteil des Herrn, bei denen er der entscheidende Faktor ist. Denen ein Lob ihres Herrn unendlich viel mehr bedeutet als Ehre der ganzen Welt und Anerkennung aller Zeitgenossen. Und denen ein Tadel vom Herrn viel größeren Schmerz bereitet, als wenn sie bei ihrer ganzen Zeitgenossenschaft in Ungnade gefallen wären. Das ist ein Kluger. Ein Kluger also, bei dem der Herr den entscheidenden Gesichtspunkt abgibt. Und jetzt, und damit schließt ja der Herr Jesus diesen ganzen Gedankengang, dann kommt die Stunde des Wiederkommens dieses Herrn. Es ist mir wohl bewusst, ich möchte das denen sagen, die im prophetischen Wörterheim sind und die heilsgeschichtlich denken und die Bibel lesen können. Es ist mir wohl bewusst, dass die Linie Israels nicht die gleiche ist wie die Linie der Gemeinde Jesu. Das müsste man jetzt auch gerade an diesem Gleichnis deutlich machen. Wir wissen auf der Ebene der Gemeinde Jesu, dass wir, und das ist ein entscheidendes Stück unserer Erlösung, dem Gericht entnommen sind. Wer mein Wort hält und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr, Römer 8,1, für die, die in Christo Jesu sind. Das ist eine herrliche Botschaft des Heils. Aber auch der Apostel Paulus, dem wie kein anderer das Geheimnis der Gemeinde Jesu geoffenbart war, spricht mit ganz deutlichen, eindeutigen Worten davon, dass auch Jünger Jesu, dass auch Glaubende der Gemeinde Jesu einer Stunde der großen Beurteilung ihres Lebens entgegengehen. Auch wir werden offenbar werden vor dem Preisrichterthron Jesu Christi, 2. Korinther 5, Vers 10. Und davon ist ja doch hier auch die Rede, dass der Herr die Seinen beurteilt, dass er uns eines Tages vor ihn stellt. Und da ist es nicht egal, wie wir die paar Jahre unseres Lebens zugebracht haben. Es ist da nicht egal, ob wir, wie es hier in diesem Gleichnis steht, angefangen haben, die Mitknechte zu schlagen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist heute nötig, dass man Abgrenzungen vornimmt, nötiger als jemals. Aber müssen wir denn dauernd aufeinander rumgehackt haben? Da kriegt dein Bruder einen Herzinfarkt und liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses und dann besucht ihn ein anderer Bruder. Und dann sagt der Schwerkranke, wenn ich an diesem Herzinfarkt bleiben sollte, dann kannst du zu dem Bruder X gehen und kannst sagen, er hat mich auf dem Gewissen. Was laufen da manchmal für böse Auseinandersetzungen auf der Ebene der Gemeinde, auch zwischen evangelikalen Brüdern und Schwestern? Liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht egal, ob der eine Bruder hergeht und schlägt auf seine Mitknechte ein, sagt der Jesus. Es ist auch nicht egal, ob er anfängt zu essen und zu trinken und sich vollzusaufen. Das heißt also, die Dinge des alltäglichen Lebens zum eigenen Lebens- und eigentlichen Lebensinhalt zu machen. Wenn es Jüngern Jesu, wenn es Glaubenden, auch Gliedern der Gemeinde Jesu nachgerade bloß noch um diese Sachen geht. Um ihr Haus und ihre Wohnung und ihr Stückle und ihr Auto und ihr Hobby und ihr Urlaub. Was ist das ein Elend und eine Knechtschaft, Doppelknechtschaft auf der Ebene der Gemeinde Jesu, die etwas ganz anderes kennt und gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Was muss das entsetzlich sein? Da hat einen der Herr herausgeholt aus den Abgründen der Sünde, hat uns vom Rand der Hölle weggerissen, hat uns zu seinem Eigentum gemacht, hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat uns Brüder und Schwestern an die Seite gestellt und uns durch dick und dünn ein langes Leben hindurch geleitet und uns die Treue gehalten. Und dann kommt am Ende nicht mehr heraus aus diesem Leben, als dass man sich maximal selbst verwirklicht hat.
Das ist etwas Entsetzliches. Was muss das sein, wenn der Herr sagt, das ist ein böser Knecht? Da geht es nicht darum, dass man gleich in die Hölle kommt. Aber aus dem Mund Jesu das hören zu müssen, das muss entsetzlich sein. Und umgekehrt, es ist nicht gleichgültig. Und nicht egal, ob da ein schlichter kleiner Bruder und eine unbekannte Schwester dem Herrn in aller Stille sagt, Herr Jesus, ich möchte dir Freude machen. Mit meinem kleinen, armen Leben verfüge du über mich. Das sind nicht große Aktionen. Das geschieht in aller Stille. Aber da wird etwas vom eigentlichen Wesen eines Kindes Gottes verwirklicht. Ich denke an einen Bruder in einer meiner früheren Gemeinden. Er war schon einiges über 30, als er zum Glauben kam. Zu einer Zeit, wo nimmer viele die Hürde zum Glauben schaffen, nicht wahr? Und er hat es als ein doppeltes Geschenk empfunden, dass er gewissermaßen in fortgeschrittenem Alter, nicht schon in jungen Jahren, zum Glauben hatte finden dürfen. Und nun wollte er aus Dankbarkeit für seinen Herrn etwas tun. Und nun kam er eines Tages und sagte, ich würde gern eine Bubenjungschar anfangen in der Gemeinde. Dann habe ich gesagt, lieber Bruder, das freut mich. Aber Sie wissen ja, wir wohnen mitten im Zentrum der Großstadt. Ringsherum hat es überhaupt keine Wohnviertel. Das wird ein harter Job werden für Sie. Wo sollen da die Kinder herkommen? Er sagt, ich weiß das selber, aber ich habe den Eindruck, der Herr Jesus möchte das gerne von mir haben. Ich sage, gut, meinen Segen haben Sie, ich will dafür beten. Und dann hat er mit einer Bubenjungschar angefangen. Und am ersten Tag kamen 4 Buben. Einer davon war sein eigener und dann noch 3 dazu. Und in der nächsten Jungschar kamen wieder 4. Und in der übernächsten waren es dann mal zwischendrin 3. Und dann wieder so ähnlich. Und so ist es lange Zeit gegangen. Und ich habe jedes Mal, wenn Jungschartag war, gewartet, der kommt jetzt drauf in die Wohnung und schmeißt mir den Bettel hin und sagt, ich hab's jetzt satt, der Laden stinkt mir. Und er hat es nicht getan, mit großer Treue diesen Dienst getan, bis ganz langsam auch die Sache äußerlich gewachsen ist. Von dem Schrot und Korn war er. Ich kam dann weg, ich habe dann lange, lange Jahre nichts mehr von ihm gehört. Vor einiger Zeit tauchte er wieder in meinem Gesichtskreis auf. Ich hörte, er ist schwer krebskrank und er ist auf der letzten Wegstrecke. Er ist in ein Krankenhaus in jener Stadt verlegt worden, in der wir auch ein Krankenhaus unserer Kirche haben. Man hat ihn dort gekannt und man hat gesagt, wenn dieser Bruder bei uns seine letzten Lebenswochen verbringt, dann wollen wir es ihm noch so schön machen, wie es irgend geht. Wir wollen versuchen, ihm ein Einzelzimmer zu geben. Und dann kam er und dann hat man ihm das eröffnet und dann hat er gesagt, ihr Lieben, das freut mich riesig. Ich danke euch herzlich für diese Liebe, aber tut's bitte nicht. Legt mich in ein Mehrbettzimmer. Vielleicht kann ich noch etwas tun für meinen Herrn. Und so ist es gegangen. Und man muss seine Mitpatienten gesprochen haben, die von dieser letzten Wegstrecke, von diesen letzten Wochen mit diesem Patienten erzählt haben. Das sind keine großen Aktionen. Aber da wird etwas offenbar von der verwandelnden Macht des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Was kommt heraus, wenn wir uns mit der Wiederkunft Jesu beschäftigen? Bereitschaft und Dienst. Wir fragen heute oft, wie kriegen wir es fertig, dass wir unsere Gemeinden, die zum Teil wenigstens so müde geworden sind oder satt oder träge oder selbstzufrieden, wie wir sie wieder, man sagt ja dann gerne aktivieren, ich mag dieses Wort nicht, aber Sie wissen, was gemeint ist. Und dann versucht man es mit der Peitsche des Gesetzes. Man lässt einen Appell nach dem anderen los, von der Kanzel und unter der Kanzel und in Zeitschriften auf die Gemeindeglieder, dass sie doch bitteschön jetzt mal endlich was tun und sich am Riemen reißen und mal etwas vorlegen im Reich Gottes und nicht so behäbig und selbstzufrieden leben. Aber das ist so ähnlich, wie wenn man einem Esel die Peitsche zeigt, dann macht er ein oder zwei Hopser nach vorne und dann fällt er wieder in den alten Trott zurück. Mehr ist mit der Peitsche nicht drin, auch mit der Peitsche des Gesetzes nicht. Die Motivation zum Dienst kommt auf der Ebene des neuen Bundes ganz woanders her. Sie kommt aus der Hoffnung. So wie die Motivation zur Heiligung aus der Hoffnung kommt, so auch die Motivation zum Dienst. Es ist nicht von ungefähr, dass in den Zeiten, wo die Gemeinde Jesu besonders eine wartende und wache Gemeinde war, sie auch immer eine missionarische und eine diakonische Gemeinde gewesen ist. Das hängt offenbar miteinander zusammen. Vielleicht haben wir so eine schlechte Heiligung und vielleicht haben wir so einen mageren Dienst und ein mageres Dienstverständnis, weil wir so eine magere Hoffnung haben. Oder aber vielleicht wissen wir die ganzen Weiten neutestamentlicher Hoffnung, aber sitzt einen oder zwei Zoll zu hoch, bloß noch im Kopf, aber die Wirklichkeit dieser Hoffnung prägt nicht mehr unseren Alltag. Da dürfen wir darum bitten, dass der Herr sich neu über uns erbarmt. Und das umso mehr, als wir sehen, dass der Tag des Herrn sich naht. Die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten und mit den Augen deuten auf mancherlei. Ob es etwa Zeit zu streiten, ob es Rasttag sei. Wir sehen schon von Weitem die Grad und Seiten von unseren Seligkeiten. Nur treu. Amen.